Deutschlandfunk. Freistil.
Es muss im Jahr 1984 gewesen sein. Da sah ich als Schüler in einem Programmkino bei Gummersbach den Film Rebetiko über eine Art griechischen Blues. Eine Musikkultur, die ich gar nicht kannte, obwohl ich selbst das Kind eines Griechen bin.
Rebetiko ist eine sehr verführerische Musik, weil sie so unprätentiös und auch so subtil daherkommt. Es ist keine Musik, die dich anspringt mit Tempo und brachialem Gezeter oder so. Es ist ein subtiler Sound, es ist minimalistisch, es ist hintergründig und tiefgreifend. Manchmal tiefgreifend, dass man ein bisschen Angst kriegt, weil es einen so berührt, auch melancholisch, traurig. Das ist ja, was viele Menschen gar nicht ertragen, ja.
Irgendwas an dieser Musik ließ mich vollkommen in ihren Bann geraten. Damals, in diesen prägenden Jahren als Jugendlicher, als man nicht einfach das Leben der Eltern führen wollte, sondern stattdessen alles in Frage stellte.
Auf Griechisch sagen wir Vioumatiko, das ist Lebenserfahrung. Das ist jetzt, also ich höre einen Song und ich denke, ach, den habe ich mal in den 90er Jahren da in diesem Laden schon mal gehört oder da mal gespielt.
Der Rebetiko stellt eigentlich das Leben als solches immer in Frage, vor allem das bürgerliche Leben. Also Rebetiko ist spöttisch, ist frech, subversiv, nicht wirklich revolutionär.
Aber die Art, wie sie leben, ist praktisch eine Art Revolution, weil sie sind ja nicht angepasst. Ihre Art zu leben ist ihre Revolution.
Worum ging es? Um Verrat, um Liebe, um das Rauchen von Haschisch, Verfolgung durch die Polizei, Knast.
Ich rauchte keine Wasserpfeife, ich schlug nicht meine Freundin, erschoss nicht meine Gegner beim Kartenspiel. Und doch machte mich diese Musik fertig. Sie knackte mich. Mit ihrer unausweichlichen Schwermut, ihrem tragischen Lebensgefühl. So dass ich, Kind eines Griechen, Rebetiko hörend, dem Griechentum erst eigentlich beigetreten bin.
Rebetiko. Der griechische Blues. Ein Feature von Manuel Gogos.
Mit seiner melancholischen Ausdruckskraft steht der Rebetiko anderen Weltmusiken wie dem argentinischen Tango oder dem portugiesischen Fado in nichts nach. Seine Blüte hatte der Rebetiko in den 1930er Jahren in den Hafenvierteln Griechenlands, als Flüchtlinge aus Kleinasien ihr Fremdsein besangen.
Ich habe kein Zuhause mehr, wohin ich heimkehren. Noch ein Bett, in dem ich schlafen kann. Kein Weg, auf dem ich gehen könnte. Keine Nachbarschaft, zu der ich gehörte.
Rebetiko ist natürlich erstmal eine Migrationsgeschichte und vor allen Dingen eine Leidensgeschichte.
Der Frankfurter Musiker Schantl hält 1922 für einen der einschneidendsten Momente der griechischen Geschichte. Türkische Truppen marschierten in Smyrna, heute Izmir, ein und steckten die damals ganz überwiegend von Griechen bewohnte Hafenmetropole in Brand. Was folgte, war ein Massenexodus der griechischen Bevölkerung Kleinasiens.
Ist vielleicht interessant zu erwähnen, dass natürlich diese kleinasiatische Katastrophe ein schweres Trauma ist in der griechischen Seele. Die Griechen aus dem ehemaligen Osmanischen Reich wurden eigentlich eher als Türken betrachtet und waren alles andere als willkommen. Es waren ja mehrere Millionen, die dann wieder ins Heimatland gekommen sind.
Aufgrund dieser Fluchterfahrung ist Rebetiko wesentlich eine Musik von Außenseitern, meint der Frankfurter Musikproduzent Jean Trouillet.
Sie sind fortgerissen von dem Milieu, in dem sie groß geworden sind. Und so leben sie zunächst mal am Rande der Gesellschaft.
Ich denke, diese Leidensgeschichte ist natürlich eine wunderbare Möglichkeit, dem jetzt quasi so eine musikalische Entsprechung entgegenzusetzen. Also Musik als Ausdruck eines Lebensgefühls. Wir haben die Heimat verloren, wir haben auch eine Perspektive in die Zukunft verloren, sind ausgegrenzt, haben kein Einkommen, schlagen sich durch mit Zuhälterei und Drogenhandel, werden selber süchtig, schreiben Songs darüber und bewegen sich in so einer Halbwelt am Rande der Gesellschaft. Das ist natürlich im höchsten Maße existenziell.
Große, falsche Worte, eingeflößt mit der ersten Muttermilch. Und du vergießt keine Träne, Mutter Griechenland, über uns, deine Kinder.
Rebetiko ist die Musik des griechischen Undergrounds. In Hafenstädten wie Thessaloniki oder Piräus hat sie in den 1920er und 1930er Jahren eine ganz eigene Subkultur aus haschisch rauchenden Sängern und pomadisierten Zuhältern ausgebildet.
Diese Musik, die bringt mir Bilder im Kopf. Ich versetze mich gedanklich zu dieser Epoche.
Es sind Bilder, wie man sie auch in dem Rebetiko-Film von Kostas Ferris aus den 1980ern sehen kann. Ein Spielfilm, der aber das damalige Milieu genau dokumentiert. Der Film versetzt uns in eine schummrige Hafenkaschemme, eine sogenannte Teke. Die Wasserpfeifen rauchen, ein Kellner, der sogenannte Hariglaki, sorgt für die Glut. In der haschisch geschwängerten Luft sitzen Musiker in schwarzen Anzügen auf der niedrigen Bühne, die Instrumente fest an ihre Körper gepresst. Der Musiker in der Mitte spielt auf seiner Bouzouki ein langes Solo. Die Augen halb geschlossen ruft er immer wieder Aman, Aman, ach, ach. Die anderen Musiker beginnen mit den Füßen zu stampfen, den immer gleichen treibenden Rhythmus zu spielen. Hier wurde der Rebetiko geboren.
Die Geschichte des Tekes ist natürlich wunderbar, weil zuallererst heißt das Derwischkloster. Schon irgendwie verrückt, dass man einen Begriff von türkischen Sufis, dass sich das dann wiederfindet.
Die Rebetes verkörperten ein tragisches Lebensgefühl. Ob mit der virtuosen Beherrschung ihrer Musikinstrumente, ihrem oft improvisierten Gesang oder in ihren hochkonzentrierten Solotänzen. Die Ära des Rebetiko war die Zeit von meisterhaften Musikern, die aber nach außen als Manges auftraten, das heißt als Macker oder coole Typen.
Der Schnitt der Hosen, das Jackett, ein Gürtel vielleicht aus Seidentuch, mehrfach um den Bauch gewickelt, das sozusagen als Tasche diente, Messer drin, meinetwegen auch die Drogen, das Geld. Der Typ selber, super gepflegte Haare, pomadierter Schnurrbart. Ein richtiger Gag.
Was ich halt auch sehr beeindruckend finde, ist natürlich auch die Haltung allgemein. So als Outlaw zu leben, die Obrigkeit, Gesetz und Ordnung abzulehnen, jede Form von Regulierung abzulehnen, auch nach einem eigenen Kodex zu leben.
Das hast du ja bei Fado und Tango auch. Die gleiche Art, sich zu kleiden, die Geschichte mit dem Messer, Ärger anzufangen.
Da ging es natürlich auch ums nackte Überleben. Ja, also die hatten auch Messer, die hatten Knarren.
Nicht nur die Musik, auch diese Typen machten mich fertig. Diese Rebetes, die Rebetiko spielen und Rebetiko leben. Sie haben mich gelehrt, was das ist. Katharsis.
Es sind authentische Äußerungen von Menschen, die, glaube ich, sehr rein sind. Das ist ja eigentlich alles sehr sparsam in dieser frühen Zeit. Lautstärke wurde einfach über die schiere Masse von Musikern generiert, die dann im Takt schrammen mussten.
Wenn der Mensch geboren wird, wird eine Sorge geboren. Wenn der Krieg aufflammt, fließt das Blut in Strömen.
Ich weiß nicht, wie es anderen geht, die diese Musik hören, aber immer wenn ich diese Rebetiko-Lieder höre, schlägt mein Herz stoßweise. Meine Haut wird mir zu eng. So etwas wie eine jähe Sehnsucht erfasst mich und manchmal treten mir Tränen in die Augen. Buchstäblich, als würde ich in Flammen stehen.
Ich brenne. Schütte noch mehr Öl ins Feuer. Ich ertrinke. Wirf mich in ein tiefes Meer.
Es hat diese Roughness auch von alten Bluesaufnahmen. Du merkst, es sind Leute, die haben echt was zu sagen, können mit ihren bescheidenen Mitteln ihre Emotionen wirklich nach vorne bringen, äußern. Das ist einfach ein irres Gefühl, was man hat, wenn man das dann hört.
Das Gefühl, einen Blues-Song zu schreiben über das elendige Leben und über das Verlorene und vielleicht über das Endliche, ist genau dasselbe wie ein Rambetico-Tune aus den 30er Jahren irgendwo in Piräus. Dieselbe Motivation, dieselbe Haltung, wo man diesen Song schreibt.
In dem Rebetiko-Film kommt es dann auch zu dieser Szene. Ein Zuhörer ist von der Musik überwältigt. Er steht auf und beginnt langsam den Seibekiko zu tanzen. Diesen für den Rebetiko so charakteristischen, ungeheuer konzentrierten Solotanz, bei dem der Tanzende durch nichts und niemand gestört werden darf. Sonst wird das Messer gezogen.
Das wurde ja zelebriert, das wurde ja auch getanzt. Wenn man sich den Seibekiko anguckt, der ja ein Kreisen ist. Die Griechen sagen ja, das hat, glaube ich, mit einem phrygischen Feuertanz zu tun. Interessant ist, dass in den ersten Schritten vom Seibekiko der Kontakt mit der Erde von der Hand gesucht wird. Das ist im Grunde genommen etwas, was man ja im Tanz der Derwische hat.
Dieser gemessene Schritt, mit dem man sich um eine unsichtbare Mitte zu drehen beginnt, wie auf der Suche nach dem eigenen Zentrum. Manche Tänzer halten ihre Hände an die Schläfen gepresst, als würden sie auf das Rauschen ihres eigenen Blutes lauschen. Und dann plötzlich Schwünge und Sprünge mit ausgebreiteten Armen.
Das andere Moment ist ja, dass der Tänzer dann anfängt zu kreisen, im Grunde genommen wie ein Vogel, und macht ja auch Bewegungen mit den Armen. Dann schwebt er frei wie ein Vogel. Das ist ein sehr intimer Moment. Im Grunde genommen kann man ja fast sagen, es ist ein Trance-Ritual.
Gibt es also vielleicht doch einen Ausweg aus der Schwerkraft dieses Lebens? Und zwar in diesem Tanz? Das ist, was ich ziemlich pathetisch mit Katharsis bezeichne. Das Empfinden der Leidenschaften der Seele und ihre Läuterung.
Vielleicht ist dieser Sound auch dazu da, die Last der Existenz etwas erträglicher zu machen. Deswegen haben vielleicht auch Drogen so eine große Rolle gespielt. Viele namhafte Musiker sind ja auch wirklich gestorben, ziemlich früh. Haben ein paar gute Songs gemacht und sind dann irgendwie als Junkies in der Gosse gelandet und einfach verblüht.
Das sind die Rebetiko-Legenden. Aber Rebetiko ist nicht bloß Legende, er lebt. Zum Beispiel in einer abgelegenen Ecke von Köln-Ehrenfeld. Da tritt im Szenelokal Cosina Marina die Band Rebetikon auf. Während sich die Leute an langen Tafeln mit vom Kerzenschein funkelnden Augen und mit vom Olivenöl glänzenden Lippen über die Mesethes hermachen, die in der kleinen Küche vorbereitet und auf kleinen weißen Tellern serviert werden, spielt Rebetikon. Drei Musiker und eine Sängerin in eleganter schwarzer Kleidung auf ihren harten Stühlen. Rebetiko in Full Swing. Früher war der Rebetis ein Mann, der Kummer hat und ihn tanzend aus sich herausbringt. Heute ist der Rebetis manchmal auch eine Frau.
Da komme ich gar nicht drum herum. Ja, genau.
Jenny ist heute Abend hier zu Gast. Sie stammt aus Zentralmakedonien, ist aber schon als Kind nach Deutschland gekommen. Ich sehe, es hat sie nicht mehr auf dem Stuhl gehalten. Er ist die Musik genauso in die Glieder gefahren wie diesen Macho-Typen damals in Piräus. Die Arme federnd in die Höhe gereckt, rudert Jenny zwischen den Tischen der Cousine Marina vor und zurück.
Finde ich super, super schön. Erinnert mich an Zeiten in Griechenland. Ich bin ja Griechin und das erinnert mich an meine Wurzeln, an das, was ich bin.
Der Zeybekiko ist der Tanz der Tänze. Man braucht Eier, um ihn zu tanzen. Das heißt, die Rebetes hätten sich früher auf der Tanzfläche in den Knöchel geschnitten und eine feine Blutspur hinter sich hergezogen. Warum ist es gerade diese Musik, die Jenny zum Tanzen zwingt?
Ich glaube, das ist sowohl Freude als auch Traurigkeit. Je nachdem, was für ein Lied spielt, empfinde ich eine tiefe, tiefe Trauer. Aber ich empfinde auch sehr, sehr viel Freude und Sehnsucht. Als Griechin in Deutschland lebend, hat es immer was mit Sehnsucht zu tun. Ich bin ein Gastarbeiterkind.
Jenny und ich teilen das Schicksal, Kinder griechischer Gastarbeiter zu sein. Ist das ein Grund, warum es uns diese Musik von heimwehgeplagten Heimatlosen so angetan hat? Aber das kann nur ein Teil der Wahrheit sein. Wenn ich mir hier in Köln-Ehrenfeld das Publikum ansehe, sind da nicht nur Gastarbeiterkinder.
Ich bin Griechophil. Aha. Kann ja nur sagen, Poliorea. Ich kenne den Rebetiko. Für mich ist es echte Soul Jazz, griechische Musik. Kommt aus der tiefe Seele. Ich weiß ja nicht, ob das alle Griechen aber so geht. Weil ich bin mit einer Halbgrieche verheiratet. Der sitzt am Tisch und trinkt Uso.
In einer Pause treffe ich die Sängerin Ronja und den Bouzouki-Spieler Nondas draußen vor der Tür der ehemaligen Wagenfabrik.
Das ist eine alte Garage, ne? Also das ist so ein bisschen alternativ und auch ein bisschen underground, so wie genau die Musik, die wir machen. Das, was mir hier sehr gefällt, ist, dass deutsches Publikum ist. Natürlich, wir wollen auch Griechen, ne, in unserem Publikum, aber als Migranten in einem anderen Land mit so einer Musikrichtung, die wir spielen oder ausgesucht haben zu spielen jetzt gerade, solche Menschen zu haben hier, die aus Deutschland kommen und unseren Schmerz verstehen können, das ist für mich sehr groß. Alles spielt sich in der Seele irgendwie und das macht diese Musik. Von daher, ich glaube, deswegen die Menschen kommen her und die spüren auch, also ich sehe die Augen, die haben Tränen manchmal und solche Sachen. Die tanzen, die lachen, ja. Und Musikos auf Griechisch, also Musiker, bedeutet halt derjenige, der die Menschen liebt. Und das ist meine Aufgabe. Ich bin 2012 hier gekommen, nach Köln, dann irgendwann nach ungefähr 1,5 Jahren ohne Musik hatte ich richtig Heimweh.
Erst hat sie in Wien klassischen Gesang studiert. Wegen eines Knotens auf den Stimmbändern kam sie zum Rebetiko. Wie die großen alten Rebetiko-Sängerinnen, die hatten auch eher rauchige, heisere Stimmen. Für Ronja ist Rebetiko ein Soundtrack, der zu ihrem Leben passt.
Da meine Vergangenheit verbunden mit Rebetiko ist, ja, irgendwie habe ich hier entdeckt, dass meine Seele das braucht, diesen Gesang. Weil ich Migrantin bin auch, ja genau, und ich spüre auch alle die Gefühle und Emotionen, die damals die Menschen gespürt haben, wenn die diese Musik entwickelt haben, die von Kleinasien geflüchtet sind, genau. Heimweh. Ansonsten würde ich das nicht entdenken, weil in Griechenland habe ich die ganze Zeit Jazz gesungen oder Latin oder griechische Pop oder solche Sachen, ja. Aber nie Rebetiko.
Die Sängerin sieht eine Verwandtschaft zwischen Rebetiko und Blues.
Bei Blues muss man auch nicht die ganze Phrasen verstehen, damit man spüren kann, ne?
Aber sie sieht diese urbane griechische Folkmusik auch in einer Nachbarschaft mit anderen Europäern.
Das ist von UNESCO anerkannt und geschützt als
Kulturerbe.
Genau. Es ist nicht so bekannt Tango. Wie Fado, zum Beispiel das Portugiesische, aber das ist eins zu eins das Gleiche sozusagen.
Der Rebetiko ist eine Weltmusik, die vor allem aus zwei Hafenstädten stammt. Aus Smyrna an der kleinasiatischen Küste, wo berühmte Sängerinnen wie Rosa Eschkenazi oder Rita Abrazzi mit großer Grandezza diese Amanethes gesungen haben. Langgezogene Rufe von Schmerz und Sehnsucht, begleitet von der Santuri, einem Hackbrett, dessen Saiten mit Klöppeln angeschlagen werden, und der Ud, einer bauchigen Kurzhalslaute, die man im ganzen Orient findet. Der zweite Geburtsort des Rebetiko ist Piräus, der große Hafen nahe Athen. Für Piräus war der Sound der Bouzouki charakteristisch. Dieses Instrument ist eine Langhalslaute mit eher birnenförmigem Korpus. Nondas ist der Bouzouki-Spieler von Rebetikon.
Bouzouki ist halt die Schule, die Piräus-Schule, nennt man auch Piräotika. Und diese aus Kleinasien, die Rebetika aus Kleinasien, nennt man Smyrnaika. Die Flüchtlinge aus Kleinasien haben halt diesen Sound halt mitgebracht nach Griechenland, nach der kleinasiatischen Katastrophe.
Für europäische Touristen ist die Bouzouki gleichbedeutend mit Griechenland. Aber vielmehr ist sie gleichbedeutend mit dem Rebetiko, meint Nondas.
Wurde halt durch Markus von Vaccaris ziemlich populär.
Was ist das für ein Typ?
Vaccaris ist der Urvater des Rebetiko praktisch. Auch einer der ersten, glaube ich, der die Aufnahmen gemacht hat. So, das war ja damals ziemlich neu, dass man Platten gemacht hat. Und er hat halt diese genialen Songs geschrieben und das so simpel wie möglich zu halten, aber sehr kraftvoll. Mit wenig Mitteln viel sagen. Das ist halt Rebetiko. Sehr roh. Es hat nicht den Anspruch, schön zu sein, diese Musik. Taksim, du gibst halt die Stimmung von dem Stück wieder.
Bei diesen Vorspielen auf der Bouzouki, Taksim genannt, gehe ich buchstäblich auf die Knie. Mehrere Minuten konnten diese Taksim dauern. Das war Trance pur. Dazu passt natürlich, dass diese Musik in Haschischkneipen gespielt wurde, weshalb die Herrschenden immer wieder versucht haben, sie zu unterdrücken, schon während ihres Entstehens in den 1930er Jahren.
Das Bouzouki war ja generell verboten in der Metaxas-Diktatur. Und man hat halt den Barlama, den man halt leicht verstecken konnte, in dem Teke, in diesen Coffeeshops, Party machen und seine Songs verspielen. Man hat auch im Gefängnis diese Instrumente auch gebaut, also mit dem Schildkrötenpanzer aus Dosen oder sonst was, ne? Ein paar Melodien damit zu spielen.
Auch in der Militärdiktatur 1967 bis 1974 war Rebetiko verboten. Fast wären die Lieder in Vergessenheit geraten. Und doch erlebte der Rebetiko immer wieder seine Renaissance. Nach dem Ende der Militärdiktatur bis heute. Meint Jorgos, der zweite Bouzouki-Spieler von Rebetikon.
Ich würde sagen, dass ich das jetzt zum zweiten Mal erlebe, weil da, Mitte 80er, da war Rebetiko wieder aus dem Tod wieder auferstanden. Und das waren dann die Leute, die ganze Songs gesucht haben aus den Grammophon-Schallplatten. Und das war damals ein unbekanntes Land. Ich war auch damals als Musiker auf der Suche nach Liedern, die zu Rebetiko gehörten. Und wir haben selten etwas gefunden. Wir müssten zu den Sammlern gehen und betteln, damit wir Rebetiko-Songs überhaupt hören können.
Rebetiko-Größen wie Markos Vambakaris haben eine Fülle an Aufnahmen hinterlassen. Aber diese Aufnahmen waren über die ganze Welt verstreut. Sie fanden sich in Archiven in Görlitz, New York oder Athen.
Und jetzt, wo ich nach Athen fliege und ich erlebe, dass jetzt kommt eine neue Generation nach. Und die sind auch auf der Suche jetzt nach Liedern, die nicht so bekannt sind. Aber mittlerweile haben die Leute, also die Jugendlichen heute, haben sehr viel Information. Die haben über YouTube und über die ganzen Sachen haben die alle Songs.
Immer wieder entdecken neue Generationen alte Aufnahmen wieder. Zugleich schaffen sie ein neues Repertoire. Einige der schönsten Liebeslieder stammen von Vassilis Tsitsanis. Auch er ein musikalisches Genie mit einem feinen Gespür für diese urbane Popularmusik. Durch ihn ist der Rebetiko in den 1950er Jahren mehr zur Unterhaltungsmusik geworden.
Tsitsanis hat ein wunderbares Stück, Tsimerati Avrio Ti Tora. Das heißt, ja, ich sage das auf Englisch, what if today, what if tomorrow, what if now? Damit wollte er sagen, ein Paar musste sich trennen und der Grund war der Tod eigentlich, weil die Sängerin krank war und das war seine Partnerin. Das ist sehr, sehr tief, das Stück. Also das ist das letzte Stück, was sie aufgenommen hat, diese Sängerin Marika Ninu.
Die Geschichte der Sängerin Marika Ninu bildet auch die Grundlage für den Rebetiko-Film. Wie sie als Mädchen in diesem Milieu aufwächst. Schon ihr Vater ist Musiker und ständig betrunken. Als ihre Mutter etwas mit dem Kaffeehausbesitzer anfängt, erschlägt der Vater die Mutter, direkt vor den Augen des Mädchens. Das sind immer wieder die Geschichten dieser Lieder. Vom Säufer, der seinen Kindern das Brot vertrinkt. Seine Frau sollte ihn verlassen, aber sie kann nicht. Eine andere Frau verlässt ihren Mann und sie lässt auch ihre Kinder im Stich, um mit einem anderen wegzugehen, einem Türken. Hat sie nicht den Tod verdient? Die Kellnerin wirft süße Blicke umher, weil die Gäste dann doppelt trinken. Und die Kinder klagen ihre Mütter an. Warum hast du mich geboren?
Warum hast du mir nicht gesagt, wie viel Bitterkeit die Welt für mich bereithält? Nie wäre ich aus deinem Leib gekrochen.
Ich sitze zu Hause, schaue YouTube-Clips und lese in einem Rebetiko-Buch von Elias Petropoulos, dem vielleicht berühmtesten Rebetiko-Sammler. In einer Dokumentation des griechischen Fernsehens erzählte er in den 1990er Jahren, schon als Kind sei er völlig davon besessen gewesen.
Ich hatte schon als Kind eine große Vorliebe für diese Musik entwickelt, eine Manie. Tsitsanis trat auf und ich kletterte über eine Mauer, um ihn zu sehen. Da war ich gerade 10.
Petropoulos wurde 1928 in Athen geboren, wuchs aber in Thessaloniki auf. Schon der Vater hörte die verbotene Musik, heimlich, bei geschlossenem Fenster. Der junge Elias wird zum Pfleger der väterlichen Platten ernannt. Später beginnt er, die Lieder zu kategorisieren. Liebeslieder, Klagelieder, Lieder über das Gefängnis, über die Fremde, Trinklieder. Und er beginnt alles zusammen, was er zum Rebetiko finden kann. Ankündigungen, Autogrammkarten, Fotos. Der Rebetologe schreibt die Geschichte dieses Milieus, schildert haarklein, wie man seine Wasserpfeife mit Haschisch stopfte, sucht nach dem verschlüsselten Sinn hinter den Slangbegriffen. Als er zur Zeit der Obristendiktatur seine Studien veröffentlicht, bringt ihn das für Jahre hinter Gitter.
Heute ist alles anders. Haschisch ist verboten. Der Rebetiko war es unter diversen Diktaturen auch. Aber er ist unsterblich geworden durch die Aufnahmen, durch die Namen seiner großen Interpreten, durch einen Film und hier in Deutschland durch eine Gruppe, die vor 40 Jahren sich gegründet hat, Proseros.
Ein Konzert vor der Jahrhunderthalle in Frankfurt. Keine schummrige Hafenkaschemme, keine Haschischrauch durchwaberte Teke, sondern Biergartenatmosphäre. Statt dampfenden Wasserpfeifen bringen die Kellner Bier und Brezeln.
Vor 40 Jahren sagten diese beiden Herren der Sorbaisierung und Souflakisierung der griechischen Musik den Kampf an. Wir erinnern uns, wer also damals schon in die griechische Kneipe gegangen ist, hat immer den gleichen Soundtrack gehört. Und da kamen die Jungs und haben sich überlegt, was machen wir jetzt? Und haben sich bezogen auf die städtische Volksmusik Griechenlands in den 30er Jahren.
Yannis Karis ist der Bouzouki-Spieler und Sänger von Prosechos.
Tekes und also Haschisch rauchen, und so weiter. Diese Flucht aus der Realität, ja, weil das war ja auch sowas, aus der harten Realität. Heute noch, also man sieht in jeder Stadt, guck mal in Frankfurt, viele nehmen Drogen, weil sie mit ihrer Realität nicht fertig werden, mit dieser Gesellschaft nicht klarkommen, ja.
Es ist kein Zufall, dass die Jungs von Prosechos vor 40 Jahren ausgerechnet auf diese Musik verfielen. In den 1970ern im Frankfurter Stadtteil Bockenheim. Im Umfeld der Universität, von neuen sozialen Bewegungen und alternden Hippies, Rasterleuten und Kiffern. Janis, lange schwarze Haare und ins Grau hinüberspielender Bart, ist 1957 in Nordgriechenland geboren.
Meine Eltern sind dann als Gastarbeiter in den 60er Jahren nach Deutschland gekommen. Also es liegt im Blut, ja, diese Wanderung, also diese Fluchttendenz.
Nach dem Abi wollte er zu seinen Eltern nach Deutschland. 1975 war das. Die Zeit der Obristendiktatur war da gerade erst vorbei.
Wir waren in der Diktatur natürlich in Griechenland. Ja, ja, als Schüler im Gymnasium. Ja.
Und wie war das, als Schüler in der Diktatur?
Also in Nordgriechenland. Es war sozusagen die Provinz. Das, was wir mitbekommen haben, ist natürlich, dass Verwandte von uns wegen ihrer politischen Gesinnung, weil sie Kommunisten waren, irgendwann über Nacht verschwunden waren. Die hat man nicht mehr gesehen.
Es sind die späten 1960er, frühen 1970er Jahre. Der deutsche Tourismus in Griechenland boomt. Aber für die Kinder im Land gilt ab 7 Uhr abends eine Ausgangssperre. Wer trotzdem ausgeht, wird beim Schulleiter denunziert und von der Schule verwiesen.
Wenn jemand also wirklich längere Haare hatte, hat er schon eine Klatsche bekommen und dann musste er weg, muss er zum Friseur. Und also ich habe geschworen, wenn ich mal über meine Haare bestimmen sollte, dann lasse ich sie wirklich lange. Daher habe ich immer
lange Zeit lange Haare. Ja?
Das stimmt.
Dann hat Janis den Militärdienst verweigert. Ist einfach der Einberufung nicht gefolgt und in Deutschland geblieben.
Aber es gab ein kleines Problem. Militärdienst. Du dürftest auch nicht nach Griechenland, Kostas? Ich auch nicht.
Jetzt mischt sich auch der Gitarrist Kostas Tsapakidis in das Gespräch. Schnurrbart, Glatze und ein schelmischer Blick.
Ich habe die wildesten Jahre
natürlich
hier.
Erzähl mal, was heißt wild?
Alles. Also ich bin 77 gekommen, mit 17. Sprache lernen, erstmal Studium gelegt, dann Aufnahmeprüfung machen. Ich war hier auch in einer politischen Gruppe aktiv, außerparlamentarische Linke.
Eigentlich hat Kostas in den 1970ern gar keine griechische Musik gehört.
Nur so ein Beatles und Stones und solche Sachen. Und dann kam ich nach Deutschland. Und hier habe ich auch spät, also 80, mit Gitarre angefangen, mit klassischer Gitarre und Flamenco.
Wie aber ist er dann zum Rebetiko gekommen?
Diese Musik, obwohl wir zu Hause sie nicht gehört haben. Aber das war in mir. Später habe ich entdeckt, dass ich so mit 7, als ich durchs Dorf gegangen bin, das war so ein Café und ich hatte eine Jukebox. Und das war ein Lied, ich war klein, aber dieses Lied machte mich verrückt. Savino Koza Sozami. Ich erinnere mich immer noch.
Die Wohnung von meinen Eltern war ganz nah an einer Kneipe. Und stell dir vor, Jukebox. Also jedes Wochenende ging, also die ganze Nacht, also das heißt, die Leute haben natürlich gearbeitet, aber auch gefeiert. Ich habe als Kind so viel Musik gehört, also auch natürlich viele Rebetika. Ich habe erst später gemerkt, dass diese Musik also so in mir war. Also das heißt, es war wieder ein Wiederentdecken, weil ich hatte ja so viel gepumpt aus diesem Jukebox.
Janis ist ein erstklassiger Bouzouki-Spieler. Seit er 11 ist, spielt er sie.
Von diesen Jukebox-Geschichten, ich hörte natürlich diesen Klang, aber ich hatte keine Vorstellung, was das Instrument ist. In meiner Fantasie, das war irgendwie so wie eine Orgel. Ich dachte, das ist so ein Ding, ja. Bis ich einmal im Kino jemanden gesehen habe, der wirklich Bouzouki spielt. Ich dachte, genau, das ist es, das will ich.
Heute ist Janis selbst ein Virtuose, der mit vielen bekannten Künstlern auf der Bühne steht.
Ende der 80er stieß Stefan Hantl, ein junger Deutscher mit vielschichtigen familiären Wurzeln in Südosteuropa, zur Band hinzu. Er hatte damals noch nicht den Namen, unter dem wir ihn heute kennen, Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie unseren Special Guest heute Abend, Chantel.
Meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Abend. Sie können sich gar nicht vorstellen, was für ein erhabenes Gefühl ist, das erste Mal wieder vor lebendigen Menschen zu spielen und zu sitzen.
Chantel wohnt in Sachsenhausen, in der Nähe vom Lokalbahnhof, wo die linken Hipster von Frankfurt gern ihre Zeit zubringen. Als ich an dem großen Mietshaus ankomme, steht er mit ein paar anderen Typen auf der Straße. Mit seiner hochgekrempelten Jeans, einem breit gestreiften Hemd in Orange und Blau und seiner blauen Hip-Hop-Cap erscheint mir Chantel wie eine Mischung aus einem dieser coolen Rebetiko-Typen aus Piräus und schwarzen Street-Kids, die in New York auf den Stufen rostroter Backsteinhäuser rumlungern. They cut you down, Manoli. What have you done to me? DJ Chantel, 1968 in Frankfurt geboren, ist ein Star der Clubszene. Seit 30 Jahren mixt er für Menschen überall in der Welt Tanzmusik zusammen, Belly Dance und Kasachok, immer auf der Suche nach der berauschendsten Mischung. Aber angefangen hat seine Karriere mit Janis und Kostas von Prosechos in Frankfurt-Bockenheim.
Das war eine kosmopolitische Schnittstelle zwischen Orient und Occident. Das war schon ein Rotmovie für sich.
Janis und Kostas Rebetiko-artige Künstlerexistenz beeindruckte ihn.
Das mediterrane Grundhaltung, auch dieses hedonistische und auch sehr nach dem Lustprinzip, das hat mir wahnsinnig imponiert und das war für mich wie so eine Lebensschule.
Und umgekehrt sahen auch die griechischen Musiker von Prosechos etwas in dem damals 17-Jährigen, weil er einen griechischen Großvater hat und musikalisches Talent als Percussionist.
Ich kannte seinen Vater.
Okay.
Sein Vater hat für mich unser Plakat gemacht.
Okay.
Ja? Und Stefan war 18 damals und kam zum Vater.
Weil er ja einen griechischen Opa hatte. War für uns, okay, ja, wenn er einen griechischen Opa hat, dann hat er was mit Griechenland zu tun. Okay, dann nehmen wir.
Mitte der 1980er passiert etwas Unglaubliches. Michalis Yenitsaris, der letzte noch Lebende der großen Rebettes, kommt nach Deutschland. Die große Vergangenheit des Rebetiko mündet in eine pulsierende Gegenwart. Und die Band Prosechos geht mit der lebenden Legende auf Tour.
Ich war der Einzige, der ein Auto hatte und einen Führerschein. Ich war sein Fahrer sozusagen. Die hatten ja auch mit der Band ständig Krach. Also die Band und die Nitzeris waren eigentlich in Dauerfehde. Ja? Da ging es um Geld, da ging es um welche Songs und wer singt den Song. Und Yenitsaris war wie ein Patriarch, hat das alle spüren lassen. Und ich war halt der, wie soll ich sagen, der Harry Klacki. Harry Klacki waren die Jungs, die in den Tekkes immer die Wasserpfeifen befüllt haben.
Chantel ist schüchtern und richtig aufgeregt, dass er diese lebende Legende durch Deutschland kutschieren darf.
Der hat auch erzählt, ich habe eigentlich nichts verstanden. Ich kann nur ein paar Brocken Griechisch. Irgendwann mal waren wir am Rasthof in Würzburg. Da immer seinen Anzug an, der sah wirklich so eine pittoreske Erscheinung, wie man sich so ein Rembettes vorstellt. Dann holt er aus seiner Jackentasche so eine Platte Haschisch raus, legt die so aufs Auto. Ich war natürlich geschockt. Bitte steckt es wieder ein, um Gottes Willen.
Wir haben es schön geschafft.
Ja, klar. Das war unsere erste Begegnung, also wann war das, 85, nicht?
86 in Köln.
Der hatte noch einen halben Daumen und hat erzählt, der hat den Daumen mal auf einen Pistolenlauf draufgehalten. Es war so eine Mutprobe und ein Buddy hat den Daumen weggeschossen.
In einer griechischen Fernsehdoku finde ich einen O-Ton von Yenitsaris über das Verbot der Rebetiko-Musik, die Liebe zu seiner ersten Bouzouki und die Ehre dafür, ins Gefängnis zu gehen.
Einmal hat die Polizei meine Bouzouki zerstört. So 17 Jahre bin ich damals alt gewesen. Ein Polizist fragte mich, was ich da hätte, und ich sagte, eine Bouzouki. Er gab ihr einen Tritt, meiner ersten Bouzouki. Dafür zog ich dem Bullen mit meinem kaputten Instrument eine über. 2 Jahre habe ich dafür im Gefängnis verbracht.
Yenitsaris, er sagt,
Ich finde toll, dass ich im Gefängnis war. Also da müsste ich keine Miete zahlen, keinen Strom. Ja, also, ja. Tolles Leben. Also, ja, und ich
auf Staatskosten.
Ja, genau. Müsste vielleicht die Publika, manches nur wo die Vreka.
Sie leben de, delune, die Männer name du.
Auf ihrem Konzert spielen Prosechos gemeinsam mit Schantl das berühmteste Lied von Yenizares. Das Thema wieder die Leidensgeschichte Griechenlands. Aber diesmal nicht die kleinasiatische Katastrophe, sondern die deutsche Besatzungszeit. Zwischen 1941 und 1944 sind viele Rebetiko-Songs entstanden. Die waren vom Widerstand gegen die Deutschen geprägt.
Und Yenizares beschreibt da Menschen aus seinem Umfeld, teilweise Freunde und Bekannte, die also aktiv gegen die Nazis gekämpft haben. Zum Beispiel, es gab halt diesen Typus des Saltadores, also der Benzin geklaut hat. Also es war höchst gefährlich, es war lebensgefährlich, diese Aktion. Die sind auf die Lastwagen draufgesprungen von der deutschen Wehrmacht und haben während der Fahrt die Benzinkanister geklaut, runtergeworfen. Und wenn du da erwischt worden bist, bist du natürlich sofort erschossen worden.
Im Grunde genommen ist das so ein bisschen das Bella Ciao von Griechenland.
Herr Stumme.
In Frankfurt-Sachsenhausen treffe ich auch Jean Troyer. Er hat das Konzert von Prosechos und Schantl organisiert, ist für sie ein alter Freund und Weggefährte.
Wir bewegen uns eigentlich in linksalternativen Subkulturen. Aus dieser linken oder anarchistischen Subkultur kommt eben auch diese Band. Also eigentlich ist das so eine Punk-Attitüde.
Auch Rebetiko hört Jean schon ewig.
Das beginnt für mich 81. Da habe ich einen Lektor von der Uni kennengelernt, Rüdiger Jestl. Und ich habe also oft bei dem rumgehangen, weil wir hatten gleichen Musikgeschmack. Und er war dabei, für Trikont eine Anthologie zusammenzustellen von Rebetiko-Musik. Und hatte da auch einen extra umgebauten Plattenspieler, auf dem man Schellack-Platten laufen lassen konnte. Und hat halt diese Zusammenstellung gemacht, Fünf Griechen in der Hölle.
Den Sampler, den der Frankfurter Ethnologe Rüdiger Jestl Mitte der 1980er Jahre im Münchner Plattenlabel Trikont herausbrachte, habe auch ich mir damals sofort besorgt. Mit diesem irgendwie punkigen Cover mit purpurroter Schrift auf diesem verwaschenen Foto von Yannis Papayoannou, einem weiteren Rebetiko-Star. Auch der Titel Fünf Griechen in der Hölle schien mir verheißungsvoll.
Mit Bouzoukis und Baglamas machten sie die Teufel verrückt. Und in ihrer irren Laune tanzten alle Verdammten.
Eines Abends ging Troyer spazieren. Auf dem Unigelände hörte er seltsame Klänge, die ihm zugleich vertraut vorkamen. War das möglich? Waren da wirklich einige dieser verdammten Griechen unterwegs?
Und da stehen vier Typen auf dem Campus, ich höre Musik. Und ich sag mir, das kann doch nicht wahr sein. Die spielen das, was der Rüdiger die ganze Zeit vorspielt. Also bin ich schnell weitergeeilt, haben Rüdiger alarmiert und so weiter. Und er ganz cool, ja, das ist Yannis und seine Jungs. Okay. Und so haben wir uns kennengelernt. Und das ist tatsächlich 40 Jahre her.
Ganz in der Nähe von Jean Trouillets Domizil hat Schantl sein Altstadtstudio. Bei meinem Besuch sehe ich diverse Mischpulte und Synthesizer. In einer Ecke des Studios thronen eine Reihe von E-Gitarren in Ständern, ganz vorne auch zwei Bouzoukis. Eine davon greift sich Schantl jetzt.
Drei Doppelseiten. D, A, D ist eigentlich so die übliche Stimmung. Heute in Griechenland wird man immer die vierseitige Bouzouki sehen. Die hat sich dann später entwickelt, weil die drei Doppelseiten doch ziemlich eingeschränkt waren vom Stil her. Man spielt offen. Also die ersten Tambourstücke, die waren immer so. Man hat quasi immer nur auf der obersten Seite und dann ist man hier so hin und her marschiert. Und das ist natürlich einerseits sehr hypnotisch, aber viele Rampettico-Stücke aus der Zeit klingen für ungeübte Ohren sehr gleichförmig. Und das kommt von diesem offenen Tuning. Ähnlich wie bei Blues-Stücken, da hat man auch ein Open-Tuning. Das ist auch ein erdigerer Sound, das ist ein wahrhaftigerer Sound.
Die ersten Schallplattenaufnahmen von Rebetiko-Songs wurden in den USA gemacht. Eine ganze Reihe davon kann man heute auch im Internet finden. Bei meinen Recherchen stoße ich auf einen Song mit dem Titel Miserlou aus dem Jahr 1927. Er stammt von Tetos Demetriades, einem griechischen Amerika-Auswanderer aus Konstantinopel. Und irgendwie kommt mir das Lied bekannt vor. Aber woher? Ich brauche eine ganze Weile, um darauf zu kommen. Miserlou ist das Eingangsthema aus dem Film Pulp Fiction von Quentin Tarantino aus dem Jahr 1994. Gespielt von Dick Dale, einem der einflussreichsten amerikanischen Gitarristen der frühen 1960er Jahre, einem Vorläufer der Surfmusik, bei dem die E-Gitarre aber klingt, als würde er Bouzouki spielen.
Der Rampettico war vielleicht ein schönes Bindeglied, weil es ist auch ein Sound, der, wenn man die Sprache nicht versteht, trotz alledem funktioniert.
Ich sehe die Rebettes aus Smyrna als Schandls direkte Vorläufer. Was sie damals gemacht haben, war auch schon eine Art Global Pop.
Also die Smyrna-Songs, die Smyrna-Komponisten, die waren eigentlich die Meisterklasse im Zusammenführen von verschiedenen kulturellen Einflüssen. Einerseits das byzantinische Erbe ein bisschen zu säkularisieren, also auch weltlich zu machen. Byzantinische Musik klingt sehr komplex. Und die Griechen auf dem Territorium des Osmanischen Reiches haben daraus in Verbindung mit anderen Einflüssen, auch mit jüdischen Einflüssen, eine Art Popmusik kreiert, ja, in den großen Tanzsalons. Weil man wollte in Smyrna, wollte man ja auch weltstädtisch sein und man war es auch. Das waren Hitmaker, anders kann man es nicht sagen. Die haben einen Knaller nach dem anderen rausgehauen. Ich meine, viele meiner Songs, auch auf Disco Partizani und auch die Alben, die ich danach gemacht habe, haben alle ihre Quelle in Smyrna-Stücken, weil die meiner Meinung nach den größten musikalischen Impact haben, nach wie vor, weil sie so vielschichtig waren. Also ich habe natürlich aufgrund meines griechischen Großvaters eine sehr starke Prägung bezüglich der Rembetiko-Musik. Der hat tatsächlich, immer wenn ich mit ihm Zeit verbracht habe, und das habe ich relativ viel, vor allen Dingen in den Sommermonaten, wo wir oft mit dem Auto nach Griechenland gefahren sind, der hat wirklich viel Rembetiko gehört, und zwar auch so sehr erdige und sehr melancholische Sembekiko. Das war schon sehr speziell. Den Sound und die Stimmung fand ich total faszinierend. Manolis O Hasiklis, das war so ein Song, der mich quasi bis heute fasziniert. Ich spiele ihn ja auch live meiner Band. Wobei man auch sagen muss, wenn du Kind bist oder Teenager, dann denkst du da nicht so drüber nach. Dann ist es einfach da und es wird halt einfach so zu einem Soundtrack, der vielleicht was sehr Privates, was sehr Persönliches, was sehr Intimes beschreibt, der aber auch bestimmte Gefühle auslöst. Und das verschwindet dann auch. Ja. Ich meine, wir waren ja nicht immer zusammen. Er ist dann irgendwann auch verstorben und ich bin älter geworden. They got you down, Manoli. What have you done to me? In In der Seele hat es seinen Platz. Manchmal weiß man nicht wo. In irgendeiner Schublade.
Auch für mich führte Rebetiko zu einer Suche nach den Wurzeln. Im Internet entdecke ich, es hat sogar einen Rebetiko-Sänger mit Namen Gorgos gegeben. Dimitris Gorgos wurde 1903 in Piräus geboren. Wegen der Mangelernährung durch die deutsche Besatzung erblindete er, konnte seinen erlernten Beruf als Elektriker nicht ausüben, lernte stattdessen Geige, Mandoline. Dimitris Gorgos trug den Spitznamen Bayanteras, weil er Operetten liebte und Bouzouki dazu spielte. Er starb erst 1984 in Athen. Als respektable Athener Bürger anfingen, die Lieder haschischrauchender Parias zu hören und darauf zu tanzen.
Es ist eher ein Ritual. Also man geht in den Club, um einen bestimmten Ablasshandel mit sich selber zu vollziehen, um sich von der Last des Alltags, irgendwelche gesellschaftlichen Zwänge, alles Mögliche. In Deutschland geht man zum Therapeuten, in Griechenland geht man zu einem Rembetiko-Abend.
Stefan Hantel, ich selbst und auch Jean Trouillet finden ihre griechischen Helden in der Geschichte des Rebetiko.
Tragisches Lebensgefühl hat man in vielen, vielen Kulturen. Das ist eigentlich die Basis des Besten der Popularkultur.
2004 hat Jean Trouillet in der berühmten Weltmusikreihe des Labels Network eine Musikanthologie mit Rebetiko-Songs herausgegeben. The Diaspora of Rebetiko. Da sind sie nochmal alle drauf zu hören. Michalis Yenitsaris und Rosa Eskenazi, Markos Vambakaris und Vasilis Tsitsanis. Und gerade als ich das letzte Interview beenden will, springt Jean auf, um mir sein Lieblingslied vorzuspielen. Das letzte überhaupt auf der ganzen Compilation.
Das ist ein Lied, das hängt mir wirklich sehr, sehr stark am Herzen. Das ist Dionysis Savopoulos, Sebekiko.
Ob man es glaubt oder nicht, dieser Sebekiko von Savopoulos ist auch mein All-Time-Favorite-Rebetiko-Song. Ich habe sogar zu meinem Sohn gesagt, wenn ich mal sterbe, kannst du dieses Lied auf meiner Beerdigung spielen.
Mit Flugzeugen und Schiffen kreisen wir mit Freunden aus der alten Zeit im Dunkel, ohne dass du uns hörst. Du kannst uns nicht mit elektrischen Stimmen in unterirdischen Tunneln singen hören. In dieser Welt sind diejenigen, die lieben, gezwungen, schmutziges Brot zu essen. Und ihre Wünsche folgen unterirdischen Bahnen. Meine Seele erwache und strahle Kraft aus. Verbrenne deine Kleidung, verbrenne die Musikinstrumente, sodass deine furchterregende Stimme wie ein dunkler Geist emporsteigen kann.
Fuck! Das ist ein Song! Und jetzt wirst du hören, wie das in X-Lagen übereinander liegt.
Hau rein!
Maroplana Cevapoya
Punk ist das!
Das war Rebetiko, der griechische Blues. Ein Feature von Manuel Gogos. Mit Zitaten aus dem Film Rebetiko von Kostas Feris aus dem Jahr 1983, dem Fernsehporträt Elias Petropoulos über eine Subkultur von Kalliopi Legaki und Portolanos Films 2005, sowie der Dokumentation The Greek Blues Music, Rebetika, der britischen BBC von Philippe de Montigny 1983. Es sprachen Laura Sundermann, Thomas Balou-Martin und Tom Jacobs. Ton und Technik Gunther Rose und Thomas Widdig. Regie Sophie Garke. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2022.